starten wir also mit diesen Aussagen ganz konkret, indem wir den Text lesen und uns vor Augen führen, was er denn beinhaltet. Vers 1. Offenbarung Jesu Christi. Das heißt seiner Person betreffend und von ihm ausgehend, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Hier müssen wir eines beachten, dass das hier im Griechischen verwendete Wort gerade so übersetzt werden kann, was schnell geschehen muss. Wir verstehen dieses Wort immer als zeitliche Nähe, bald. Viel besser ist es zu verstehen, was schnell geschehen muss, wenn denn die Dinge beginnen. Das ist also eine Zeitangabe, die innerhalb dieses Geschehens liegt, nicht eine Zeitangabe bis zu dem Geschehen. Denn wenn wir bis zu dem Geschehen ständig beantwortet haben wollen, dann landen wir bald bei Daten, die wir in unseren Terminkalender eintragen wollen. Das ist nicht die Absicht der Offenbarung. Dann in Vers 3, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihnen geschrieben steht. Hier wird der Leser, der Vorleser, glückselig gepriesen. Die Hörer, die aufmerksam hören, glückselig gepriesen. Kapitel 2 und 3 vernehmen wir dann, wer Ohren hat, der höre. Man kann sogar zwei davon am Kopf haben und doch nichts hören. Hier muss ein inneres Aufmerken dazukommen, denn es muss zu einem Bewahren werden. Erst wenn wir die Worte in unserem Herzen bewegen, wird sich uns die Bedeutung aufschließen. Nun stellt sich der Autor vor, Johannes den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Er lässt sie grüßen, er spricht ihnen von Christus her Verheißungen zu und er macht sie darauf aufmerksam, dass die Offenbarung letztlich einmündet in seine Herrschaft. Denn in Vers 7 steht, siehe, er kommt mit den Wolken, jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Lammes. Ja, Amen. Hier werden wir jetzt sofort hineingenommen in alttestamentliche Prophetie. Wer die Prophetien des Alten Testaments nicht kennt, für den sagt diese Aussage nicht viel. Wer aber Daniel 7 kennt, siehe, er kommt mit den Wolken. Lest nach in Daniel 7, da haben wir eine Thronvision, wie Gott auf einem Thron von Feuerströmen umgeben thront, wie ihm Milliarden von Engeln dienen. Und dann kommt einer mit den Wolken, der Messias, um von ihm Herrschaft für Ewigkeit zu erhalten. Das führt Johannes an und sagt, darum geht es. Jedes Auge wird ihn sehen. Das ist nicht die Entrückung. Da wird ihn nicht jedes Auge sehen, sondern bei der Wiederkunft, wenn er seine Herrschaft ausrichtet. Auch die Juden werden ihn sehen, die ihn durchstochen haben. Damit geht es nicht darum, die Juden als Gottesmörder zu brandmarken, wie es leider die Kirche in den Jahrhunderten, Jahrtausenden getan haben, sondern hier geht es darum, Sacharja 12 zu verstehen. Da spricht der Prophet davon, dass am Tage des Herrn am Ende sie den sehen werden, in den sie gestochen haben. Diese Stelle ist jedem Juden ein absolutes Ärgernis. Denn die Grammatik ist so klar, dass hier von Gott die Rede ist. Dass die Juden voller Schrecken fragen, wie kann man in Gott stechen? Und deswegen meiden sie diese Stelle. weil sie nicht erkennen, dass in Jesus Christus von Nazareth der Messias gekommen ist, der am Kreuze sterbend von dem römischen Soldaten mit der Lanze die Seite geöffnet bekam. Dann werden sie ihn sehen. Als Christus aus dem Grabe auferstand, da hat er einen Leib, der nicht mehr unter der Macht des Todes stand, erneuert. Aber was hatte dieser Leib nach wie vor? Die Wundmale an Händen, Füßen, an der Seite. Wenn wir dann zu Kapitel 5 kommen, sehen wir das Lamm am Thron, wie geschlachtet mit den Wundmalen. Und so kommt Christus wieder mit diesen Zeichen und daran wird am Ende der Zeit Israel erkennen, er ist der Wahre. Denn noch sprechen die Juden im 18-Bitten-Gebet jeden Tag, verflucht ist jeder, der bekennt, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Dann werden sie den sehen, in den sie gestochen haben und es werden wehklagen, alle Stämme des Landes. Lest dazu Zacharia 12, dann werdet ihr es verstehen. Johannes beschreibt nun, dass er nach Patmos verbannt ist, um Jesu willen. Das führt uns nach dem Bericht des Kirchenvaters Eusebius in das letzte Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts. Damals gab es unter Kaiser Domitian, der von 81 bis 96 regierte, brach eine Verfolgung aus, wo viele Christen eingekerkert wurden, in die Bergwerke geschickt, auf die Galeeren versklavt oder getötet wurden. Johannes, der im hohen Alter höchstes Ansehen genoss, man verschonte ihn und verbannte ihn auf die KZ-Insel Patmos. Und hier hatte er keine Kontakte zu den Gemeinden. Und sein ganz großes Problem war, was machen die Gemeinden? Ich bin nicht mehr da, um sie zu stützen. Was machen die Ältesten? Werden sie standhalten? Ich kann sie nicht ermutigen. Und was machen die jungen Christen? Ich kann ihnen nicht helfen. Und in dieser Besorgnis, in diesem Gebet, bekommt er die Offenbarung Jesu Christi. Er hört hinter sich eine laute Stimme wie eine Posaune. Posaune, da dürfen wir jetzt nicht an ein Orchesterinstrument denken, einer Bachkantate, sondern hier geht es um ein Blasinstrument als militärisches Signalinstrument mit einem durchdringenden Ton. In der Schlacht kommt es nicht auf den Kammerton A an, sondern dass die Befehle vom äußersten rechten Flügel bis zum äußersten linken Flügel vernommen werden. Das ist ein durchdringender, erschreckender Ton. Und so erlebt Johannes das. Er ist zutiefst erschrocken. Und als er sich umwendet, ist er zutiefst verwundert. Denn er sieht einen gleich einem Menschensohn. Wiederum anknüpfen an die Messias-Prophezeiung aus Daniel 7. Mitten unter 7 goldenen Leuchtern wandeln. Am Ende des Kapitels erfahren wir, dass das die 7 Gemeinden sind. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Er sieht ihn unter allen 7 wandeln. Bei wiederholten Dienstreisen in Skandinavien ist mir aufgefallen, dass es ganz viele Philadelphia-Gemeinden gibt. Es gibt auch ganz viele Smyrna-Gemeinden. Aber ich habe vergeblich Ausschau gehalten nach Ephesus-Gemeinden, nach Thyatira-Gemeinden und ganz zu schweigen von Laodicea. Ich habe nicht eine Gemeinde gefunden, die sich so benannt hat. Verständlich, man sucht sich gute Vorbilder. Von da habe ich auch diese Stelle lange gelesen, als würden zwei Leuchter im Vordergrund stehen und die anderen fünf im Hintergrund. Und Christus würde zwischen den zwei vorne stehen, weil Philadelphia und Smyrna ja ohne Tadel sind. Und die anderen fünf, die sind in den Kulissen im Hintergrund. Aber Irrtum, ich habe hineingelesen, was ich gehört habe von anderen und was ich dann gedacht habe. Hier steht, Christus wandelt unter allen sieben Gemeinden. Christus steht auch zu seiner Gemeinde in größten Schwierigkeiten. Es ist seine Gemeinde. Mir begegnen ja immer wieder Christen. Und wenn ich daheim in meiner Heimatgemeinde bin, was ja nicht so häufig ist, ich muss dankbar sein, dass sie mich nicht ausschließen, weil ich so selten da bin. Aber wenn ich dann da bin, dann schaue ich mich immer um, wen kenne ich nicht. Und ich spreche ich dann an. Dabei treffe ich oft Christen und frage sie, was hat sie denn in unsere Gemeinde geführt? Und da habe ich einige Male gehört, ja wissen Sie, ich suche eine gute Gemeinde. Ja, was verstehen Sie darunter? Ja, eine reine, biblische, christusgemäße Gemeinde. Und sage ich, das ist eigentlich ein gutes Ziel. Nur meinen Sie denn, dass Sie eine solche Gemeinde finden werden? Ja doch, deswegen schaue ich mich ja um. Und spätestens an dieser Stelle, da juckt es mich dann. Da zücke ich dann doch die Stecknadel, um diesen aufgeblasenen Luftballon anzupieksen und sage diesen Leuten, ja, wenn Sie eine solche Gemeinde gefunden haben und Sie kommen dazu, dann ist sowieso vorbei. Denn wenn Sie erst dabei sind, dann ist es nichts mehr mit heilig und rein. Dann werde ich immer ganz entgeistert angestarrt. Genau so ist es. Es gibt keine vollkommene Gemeinde. Und alle, die die vollkommene Gemeinde suchen, suchen nur etwas, was ihr Ego bestätigt. Dieser heutige Individualismus ist nicht christusgemäß, sondern hat nur die Selbstverwirklichung unter frommem Deckmantel zum Ziel. Christus steht zu seiner Gemeinde. Als junger Pastor meiner ersten Gemeinde in Heidelberg hat es mich oft niedergedrückt. Dieser Kindergarten. Immer Windeln wechseln, Nase putzen, Pflaster aufs Knie kleben, um im Bild zu bleiben. Und als dann die ersten Einladungen kamen zu Diensten außerhalb evangelistischen in den Gemeinden, da habe ich dann gesagt, Herr, das tut so gut, mal andere Tapeten zu sehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich in einer Stadt, wo ich Dienst tat, die Offenbarung wieder einmal gelesen habe, wie ich es oft getan habe. Und bereits beim Lesen dieses ersten Kapitels weinen musste. Und ich sagte Jesus, solange du bleibst, bleibe ich auch. Solange du bleibst, solange du zu deiner Gemeinde in Schwierigkeiten stehst, stehe ich auch. Jesus korrigiert den Johannes und sagt, du bist nicht da, aber ich bin da. Du kannst die Ältesten nicht tragen, aber ich trage sie, denn wir sehen nachher die Sterne in seiner Hand. Ich bin es, der Herr der Gemeinde ist. Und so beginnt die Offenbarung mit welchem großen Thema? Mit Christus und seiner Gemeinde. Wer die zwei Dinge nicht sieht, hat keine Chance, einen Blick in die Zukunft zu tun. Denn der wird immer getrübt durch die eigenen Vorstellungen. Wer aber Christus sieht und wer seine Gemeinde sieht und wer darin in Übereinstimmung mit Christus ist, dem weiten sich die Augen und er erlebt wie Johannes, dass Christus inmitten seiner Gemeinde ist. Und das ist nicht der Christus, der liebe Heiland für die fromme Kuschelecke. Verzeiht, dass ich manchmal sarkastisch werde, aber Paulus ist es ja auch an einigen Stellen geworden, wenn er etwas nachhaltig deutlich machen musste. Wir haben einen so stark ausgeprägten Individualismus, der selbst Gott und Christus jeweils nach unseren Bedürfnissen umformt. Und das ist so wichtig, dass uns ein Blick auf den erhöhten Christus geschenkt wird. Johannes sieht ihn. Und das, was er sieht, fällt ihm schwer zu beschreiben. Denn alle Beschreibungen, die er gibt, da steht immer das Wörtlein wie, gleich. Das heißt, er gebraucht menschliche Worte, um himmlische Realitäten zu schildern. Die kann man nicht wortwörtlich nehmen. Denn er schildert uns das Angesicht Christi wie die Sonne. Wie die Sonne, dann wäre das ein Glutball. Nein, wie? Als Kinder haben wir ein gefährliches Spiel gespielt. Wir haben einen Wettbewerb gemacht, wer am längsten in die Sonne schauen kann. Mir hat später ein Augenarzt gesagt, Sie können dankbar sein, dass Sie keinen Schaden behalten haben. Das kann man nicht lange. So kann man auch Christus in seiner ganzen Herrlichkeit nur im Geist wahrnehmen. Und es macht mich schon sehr besorgt, wenn ich von der Inflation der Christus-Offenbarung auf dem Büchermarkt und sonst wo lese, wie der Christus nach jeweiliger Neigung irgendwo am Strand mit Leuten spazieren geht und in die Geheimnisse des Jenseits in einer liebevollen Hawaii-gemäßen Situation zeigt. Da spüre ich diesen ich-bezogenen Individualismus so stark raus, dass ich wünsche, dass doch Christus in seiner Herrlichkeit wieder deutlich wird. Sein Haupt schneeweiß. Wie? Sonst müssten wir uns Christus als Gletscherkopf gekräuselt vorstellen. Wie? Ein langes Kleid, das Zeichen des Herrschers, die goldene Schärpe, die Auszeichnung des obersten Befehlshabers, ein Schwert auf seinem Mund. Wie? Gottes Wort ist nicht beliebig, es ist durchdringend. Seine Füße glühend wie im Feuer. Ich bin in einem Metallberuf ausgebildet worden und während meiner Lehrzeit gab es immer wieder mal Freiraum. Da durften wir Werftkunde machen. Ich habe auf einer Werft gelernt, damals 10.000 Beschäftigte. Jeden Monat lief ein großes Schiff von Stapel. Und was mich am meisten fasziniert hat, wenn ich dann in die Gießerei und in die große Gesenkschmiede ging und in den Öfen dort das glühende Metall sah, ehe es dann geschmiedet wurde, stand ich auch fasziniert davor. Und das wird wieder lebendig, wenn ich das lese. Füße wie glühend. Etwas anderes liegt darin. Jeder Sieger setze seinen Kopf auf den besiegten Feind. Die glühenden Füße Christus beugen nicht nur den Feind, sondern vernichten ihn. Seine Stimme wie Donnerrollen. Zweimal durfte ich an den Niagarafällen stehen. Imposant. Aber da habe ich die Augen geschlossen, stand da und ließ nur dieses Dröhnen der Wassermassen auf mich einwirken. Und ich verstand ein wenig von dem. Eine Stimme wie Meeresrollen. Und in dem allem noch sah ich in seiner rechten Hand 7 goldene Sterne. Ein Geheimnis und dann wird es aufgelöst. Das sind die 7 Engel der 7 Gemeinden. Hier lesen jetzt auch Leute alles Mögliche hinein. Da wird dann gelehrt, über jeder Gemeinde ist ein Engel, denn die Sendschreiben beginnen, dem Engel der Gemeinde schreibe. Und dann sollen die Frauen ihren Kopf verhüllen wegen der Engel und was dann da alles zusammengebastelt wird. Leute, das ist ganz einfach. Im Griechischen heißt Angelos, das Wort für Engel, ganz schlicht Bote. dem Boten, dem Gesandten in die Gemeinde schreibe. Christus trägt die Ältesten. Sonst könnte niemand einen leitenden und verantwortungsvollen Dienst tun, wenn Christus nicht trägt. In seiner Hand, da ist man getragen, da ist man in Rufweite, da nimmt man aber auch teil am Leiden. Er inmitten seiner Gemeinde. Und dann schreibt er an jede Gemeinde, und das müsst ihr einmal lesen. Leider begegne ich immer wieder, dass jetzt davon gesprochen ist, vom Gericht, wo der Herr seine Gemeinde durchrichtet. Und das brauchen wir wieder. Welch ein Irrtum. Diese Sendschreiben sind seelsorgerliche Bemühungen, um zurechtzubringen. Und sie haben ein Grundprinzip. Und dieses Grundprinzip ist dieses. Christus stellt sich vor, jeder Gemeinde anders. Jesus stellt jeder Gemeinde die Diagnose, wobei die Diagnose immer mit dem Positiven beginnt. Ist euch das schon aufgefallen? Wir beginnen ja immer mit dem Negativen.
Wahrheit muss Wahrheit bleiben.
Christus beginnt mit dem Positiven. Verschweigt aber auch das unzulänglich Negative nicht. Dann bietet er die Therapie an. Er ist der beste Diagnostiker und auch der beste Therapeut. Wir haben einen gläubigen Hausarzt. Das ist eigentlich ein ganz guter Diagnostiker, aber als Therapeut kennt er seine Grenzen selber. Und dann sagt er dann immer, ja, ich schicke sie da mal dahin, zu einem anderen. Christus ist beides. Die Therapie, die er anbietet, verbindet er mit dem Ziel, das sich daraus ergibt. Und das Ziel verstärkt er mit der Belohnung, auf die er hinweist. Das zeigt uns was. Christus möchte jeder Gemeinde auf und zurecht helfen. Das heißt im Weiteren, da jede Gemeinde ja aus Gemeindegliedern besteht, spricht er nicht nur zu der Gemeinde damals lokal, sondern zu Gemeinden aller Zeiten und zu Gliedern aller Zeiten. Und auch zu dir und mir. Und seine Absicht ist welche? Zurechtzubringen, zu helfen, zu fördern, damit wir das Ziel erreichen. Und hier muss ich euch noch eine kleine Erfahrung weitergeben. Ich habe vor Jahren eine ganz große Dummheit gemacht. Nicht irgendwas Schreckliches, aber trotzdem eine Dummheit. Ich bin mit dem Auto nach Frankfurt reingefahren. Könnt ihr nicht absehen, aber wer das macht, das ist eine Dummheit. Denn man steckt unweigerlich irgendwo im dicksten Verkehrsstau und alle Termine gehen flöten. Und so kam es. Vor der Messe im dicksten Stau. Und der Ärger stieg bei mir an. Und ich dachte, warum müssen denn all diese Leute zu diesem Zeitpunkt gerade hier sein? Wenn die nicht da wären, dann ging das doch so schön voran. Ihr kennt solche Gedanken ja auch. Und dann schaute ich auf und musste lachen. Vor mir an der Brücke hing ein Transparent. Und da stand drauf, Sie sind nicht im Stau, Sie sind der Stau. Ich musste lachen, das stimmt. Aber es ist interessant, weil im gleichen Augenblick vernahm ich ganz deutlich das Reden des Heiligen Geistes, der diesen Satz ergänzte, du bist nicht in der Gemeinde, du bist die Gemeinde. Und deswegen spricht Jesus jeden an. Man sagt ja, es gibt zwei Bekehrungen, die eine zu Christus und die andere zur Gemeinde. Hast du beide schon richtig, konsequent, vollzogen? Dann öffnet sich für dich, für mich, für uns alle im Weiteren auch die Tür zur Offenbarung. So, nun mache ich hier heute Abend Schluss und morgen werden wir dann ganz konzentriert mit Kapitel 4 in der Zukunft beginnen. Mein Kompliment, ihr habt ganz toll durchgehalten. Ich habe nicht beobachtet, dass mir irgendjemand sehr nachhaltig Recht gegeben hat. Das spricht für euch und steigert gewiss meine Freude, auch für den morgigen Tag dann mit euch sehr zügig voranzugehen. Gottes Segen.